Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einem großartigen Gast. Heute sprechen wir über die Transformationsreise eines echten FMCG-Marktführers mit Heimathafen in Hamburg. Herzlich willkommen, Thorsten Schapmann von Beiersdorf oder Nivea. Herzlich willkommen, Thorsten.
Moin. Hallo, hallo, hallo. Vielen Dank, Erik.
Ich weiß, dass du Global Media Director von, wer weiß, da fängt schon an, von Beiersdorf oder von Nivea und Beiersdorf bist. Wir beide, um das mal schon gleich vorwegzunehmen, wir kennen uns schon ein bisschen länger, deshalb herrscht hier eine gewisse Vertrautheit. Es hört hier kaum einer zu, deshalb können wir auch über intime Details sprechen, wie denn eigentlich so eine Transformation bei so einem, am Anfang wollte ich immer sagen, Dickschiff, aber das würde deinem Unternehmen gar nicht gerecht werden. Ich bin ein großer Fan von Beiersdorf aus diversen Gründen. Das wird auf jeden Fall ein spannendes Gespräch, das weiß ich jetzt schon. Aber du kennst ja, ich habe gehört, dass du schon mal die ein oder andere Podcast-Folge gehört hast, deshalb kennst du die Struktur. Deshalb fangen wir erstmal mit dir an, Thorsten. Wie konnte es so weit kommen? Was bist du? Was machst du?
Ja, was bin ich, was mache ich? Ich bin also klassischer...
Wer bist du?
Ja, genau, wer bin ich? Ich bin klassischer Marketeer, wenn man so möchte. Ich habe studiert in Münster in den 90ern noch bei Meffert. Habe dann angefangen...
Beim alten Meffert,
sagen wir mal. Herbert Meffert, beim alten Meffert, genau. Habe dann angefangen, klassisch meine Product Manager, hieß das, glaube ich, Stelle, damals im Kaffeebereich in meine Karriere gestartet. Hatte aber damals in der Diplomarbeit schon die interessante Aufgabe, mich mit den Erfolgskriterien für die Werbung im Internet zu beschäftigen, was 1900, was war das so, Ende 90er, kleine Herausforderung war.
Das ist heute noch eine Herausforderung.
Das ist richtig, dazu kommen wir später. Aber damals auch von der Literatur, bis überhaupt sich mit dem Thema zu beschäftigen. Das hat mich aber so gecatcht, dass ich eigentlich gesagt habe, in dem Bereich möchte ich auch weiter arbeiten und mich weiter entwickeln. Hatte dann die Möglichkeit, nach Hamburg zu kommen, damals zu Remsma, in die Tabakwelt. Das war damals noch ein bisschen, würde ich sagen, wilder Westen, aber damals gab es natürlich viel Möglichkeiten, noch im Internet große Plattformen aufzubauen. Das war alles noch vor Google, vor Facebook und Meta. Das war eine total spannende Zeit. Hab dann 10 Jahre agenturseitig gearbeitet, und auch im Digitalbereich, in der Scholz & Friends Gruppe bei der Diplo Networks. Und ja, bin jetzt seit 9 Jahren bei Beiersdorf.
Großartig. Und du hast ja auch bei Beiersdorf mehrere Stationen durchlaufen. Ich glaube, das, was heute die gemeinsame Klammer ist, ist so die Veränderung. Gerade von Unternehmen, die digitale Seite noch nicht in ihrer 1.0 DNA haben, sondern ihr seid ja anders gewachsen. Ich glaube, da kann man wahnsinnig viel von lernen. Und gerade auch bei FMCG-Unternehmen ist es ja nochmal eine besondere Herausforderung. Das ist ja in diesem Podcast auch immer wieder Thema, weil ihr ja wenig direkte Vertriebs- oder Absatzmodelle habt. Ich kann mich erinnern, dass du auch mal für Nivea Digital, für Nivea.de mitverantwortlich warst.
Ja, ne? Das war mein Einstieg bei Beiersdorf damals, 2015, als Head of Digital Deutschland, nur für Nivea quasi verantwortlich zu sein. Das war auch eine extrem spannende Zeit, also heute ist es auch noch spannend, aber damals war der Grund, auch wirklich von der Agentur wieder auf Corporate-Seite zu gehen, extrem die Möglichkeit, eigentlich alles so zusammenzufassen, was man sich unter digitalen Kanälen für so eine Marke wie Nivea gewünscht hat. Also sowohl verantwortlich zu sein für die Plattform, für die Website, für das CRM-Programm. Es gab damals noch ein großes Loyalty, sogar ein Magazin, Social-Media-Kanäle mit aufzubauen bzw. auszubauen und auch den Customer-Service, also Consumer-Service mit in dem Team zu haben. Das war so ein bisschen die Gestaltung, die gefordert war, das alles zusammenzupacken. Es war vorher vorher war das alles in unterschiedlichen Abteilungen, viel in Silos und hier die Möglichkeit zu haben, das mal so integriert zu denken, auch aus Consumer-Sicht zu denken und dann auch entsprechend umzusetzen, das war eine spannende Zeit.
Das sind ja auch so Wertschöpfungsarten und auch organisatorische Einheiten, die es so in einem klassischen FMCG-Ler gar nicht so sehr gibt. Ne? Also klar, CRM ist unterschiedlich ausgeprägt, ja. Aber oft ist dann CRM irgendwie eine Gewinnspieldatenbank, erstmal ganz flapsig ausgedrückt, aber es ist nicht das CRM, was ein echter E-Commercer als Beispiel schon mal kennt. Aber das war ja, also das ist ja, war ja deutlich mehr als nur eine Vorübung auf das, was dann gerade an digitaler Herausforderung kommt. Ne? Bevor wir so auf diese digitale Transformation uns konzentrieren, würde ich gerne nochmal so, sofern du es noch erinnerst, gerne so diesen Wechsel von der Agenturseite zur Corporate-Seite betrachten, weil ich glaube, es gibt wenig, zumindest so von der Beobachtung von außen, ich glaube, es gibt auch Zahlen dazu, es gibt wenig Verticals, wo so viel Wechsel, Austausch zwischen Agenturen und den Advertisern gibt, wie im FMCG-Bereich. Kannst du dich noch so daran erinnern, was so deine ersten Überraschungs-Aha-Effekte waren, als du also seit langem dann wieder mal auf der Advertiser-Seite warst, also nach BAT?
Ja, also Remsma war es. Genau, also ich meine, beides Hamburger Tabakunternehmen. Also ich glaube, dadurch, dass ich eben halt schon vorher viele Jahre Corporate-Erfahrung sammeln konnte, war ich etwas vorbereitet. Aber natürlich nach 10 Jahren Agentur, einer Kultur, die natürlich deutlich, will nicht sagen relaxter ist, aber wo man viele Dinge einfach auch noch so, weiß nicht, Pitch-Gebaren am Wochenende nochmal irgendwie zusammenkommt. Die Art der Zusammenarbeit war in der Agentur, in der ich dort ja groß werden durfte eigentlich, war 10 Jahre, war schon was ganz Besonderes und auch viel von Vertrauen und von tollen Leuten geprägt. Und das, was natürlich Beiersdorf mitbringt, ist eigentlich auch eine super spannende Kultur, in der ich mich sofort sehr wohl gefühlt habe. Es ist eigentlich so das, was viele sagen, die bei uns entweder schon sehr lange sind oder anfangen, dass man das schon sehr spürt, so dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, so familiäre Thema. Aber ja, dann fängst du natürlich an, dort zu arbeiten. Das erste erinnere ich noch, ich hatte ein zweites oder drittes Gespräch morgens um 7:45 und dachte mir, Gott, Agentur, da fängt man ja vor 10 Uhr nicht an. Kam mir schon um 7:45 irgendwie gefühlt 30 Leute aus eben Termin entgegen, wo ich gesagt habe, oh, da musst du dich erstmal wieder umstellen. Ja. Also ich glaube, der Pace ist schon noch ein anderer.
Du sagst aber, dass der Pace auf der Advertiser-Seite höher war als auf der Agentur-Seite?
Ja, und zwar, ich würde mal sagen, dadurch intensiver, dass deutlich mehr Meetings stattfinden, deutlich mehr, vorgefertigte Prozesse, Abstimmungsrunden, Stakeholder-Management, also diese Themen, die sind halt natürlich viel, viel, positiv kann man sagen, robuster, aber auch irgendwie ein bisschen eingefleischter über die Jahre entstanden. Wenn du natürlich auf einer Agenturseite viel agiler bist, da kommt, weiß ich nicht, jeden Monat ein neuer Pitch rein, neuer Kunde, du musst dich wieder neu organisieren. Da ist einfach so, bist ein bisschen offener, was die Fluidität der Teams angeht. Mhm. Auf Corporate-Seite hast du natürlich da Stellenbeschreibungen, dann sind da Leute schon seit vielen Jahren auf ihren Themen und das erstmal alles so durchdringen und zu gucken, wie kriegt man da Themen platziert, das war schon etwas, wo ich gemerkt habe, okay, das funktioniert hier doch anders.
Mhm. Du bist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, bist du ja, deinen Berufsanstieg hast du auf der dunklen Tabakseite.
Also mehr oder weniger, nach Kaffee, was ungefähr zusammenpasst. Kaffee und so Zigarette ist eine tolle Genusskombination, wobei ich nicht rauche.
Ja. Was würdest du heute an deinem jüngeren, wenn wir jetzt, wir schreiben das Jahr 2024, als Berufseinstieg, was würdest du deinem jüngeren Ich wünschen als idealen Berufseinstieg? Dass eher so ein bisschen, wenn es überhaupt immer noch so ist, mehr das VUCA-Leben der Agenturseite oder das eher strukturierte Seite des Corporates-Advertisers?
Also ich glaube, ich würde dem Jüngeren auf jeden Fall raten, die VUCA-Phase der Agentur zu erleben für einige Jahre, weil man da, wenn man in einer richtigen Agentur ist und die spannenden Kunden hat oder zumindest spannend im Sinne von Aufgaben, sehr schnell sehr viel lernt, sehr breit sich schnell aufstellen kann in 2-3 Jahren, was dir, wenn du so eine klassische Position hast als Brandmanager und so weiter, du zwar auch lernst, aber sich die Dinge schnell wiederholen. Also im zweiten, im dritten Jahr, okay, der nächste Launch, der nächste Relaunch, die nächste Kampagne ist immer sehr ähnlich. In der Agentur, sowohl Media-Agentur vermutlich, da war ich selber nicht, aber habe natürlich jetzt in meiner aktuellen Rolle und auch schon früher viel mit Media-Agenturen zu tun. Oder auch in Kreativagenturen ist das Feld halt einfach viel breiter und man kann sich da immer ganz über verschiedene Kundensegmente schnell sehr gut Wissen aufbauen.
Cool, ja, kann ich nachvollziehen. Jetzt müssen wir oder möchten wir, möchte ich gerne noch ein bisschen mehr über deine Rolle und auch durchaus über Beiersdorf erfahren. Beschreib doch mal kurz, was heißt das, Global Media Director zu sein? Was ist da dein Verantwortungsbereich? Und lass uns auch gleich dann über die Herausforderungen sprechen.
Sehr gerne. Also ich habe seit einem Jahr jetzt die Rolle als Global Media Director inne und die Eingangsfrage zu beantworten, ja, es geht hauptsächlich um Nivea, allerdings alle Themen, die wir Richtung Guidelines, Richtung auch Agentur-Pitches und so weiter entwickeln und auch implementieren, betrifft Beiersdorf weit. Beiersdorf weit insbesondere bei uns dann neben den Cosmetic Brands, also Nivea, haben wir noch Eucerin, Eucerin in Deutsch und Aquaphor in den USA. Und dann gibt es noch La Prairie und Chantecaille als unsere Premium-Brands. Die sind etwas separierter, weil sie auch besondere Media-Herausforderungen haben mit ihrer sehr speziellen Zielgruppe. Und deswegen ist meine Rolle covered Nivea, was bei uns so die Blue Welt ist, und die Red Welt mit Eucerin. Wobei wir da auch ein eigenes globales Team haben, die da mit mir zusammen eng zusammenarbeiten. Konkret, was machen wir? Wir erstellen global Guidelines, wir haben globale Agenturmodelle, die wir entsprechend mit dem Procurement zusammen definieren und entsprechend Pitches vorbereiten und durchführen. Wir nennen das Enabler, also alles, was bei uns so an AdTech-Themen stattfindet, ist bei mir in meinem Team verortet. Wir verhandeln mit den großen digitalen Plattformen globale JBPs, versuchen, soweit wie möglich, so Test and Learn zu etablieren, damit auch die großen Fragen, die uns beschäftigen, im Rahmen von Kampagnen beantwortet werden, koordinieren das mit unseren Regionen und ja, das ist eigentlich so das Hauptthema, mit dem wir uns beschäftigen.
Ich werde gleich nochmal zu den Guidelines weiterfragen. Ich habe positives Feedback gekriegt für das Nachfragen von Abkürzungen. Ich stelle mal wieder fest, dass was ist JBP,
sagtest du? JBP, ein Joint Business Plan.
Joint Business Plan, okay. Das ist also das, was ihr joint zu den Mediapartnern, wie zum Beispiel Googles oder... Da merkt man auch, dass auch die Mediaverkäufer schöne Marketingbegriffe haben. Ne? Weil viele verstehen dann immer das Joint Venture, als ob beide Seiten ins Risiko gehen würden. Gut, aber anderes
Thema. Anderes. Aber ich glaube, es macht ja schon Sinn, auch mit solchen Partnern strategisch zu gucken, okay, wo wollen wir wachsen? Was sind die richtigen Kanäle, in denen wir investieren? Und dann auch gemeinsam zu gucken, was sind die fürs nächste Jahr möglichen Ziele, die man gemeinsam erreichen kann? Und das sind so die Themen, mit denen...
Ich bitte dich aber explizit, das nicht zu kommentieren. Ich fand das nur besonders, also ich kannte diese, als ich das zum ersten Mal gehört habe, dass, also nennen wir sie mal die bunten, ne? Das Medienunternehmen, was durch eine Suchmaschine sehr bekannt wurde. Als ich von diesen Joint Business Plans gehört habe, in einem Vertical, teilweise die Unternehmen, die ihre Media- und Kreativagenturen damals auch gezwungen haben, Chinese Walls zu haben, ne? Um damit auf keinen Fall Marke A bei derselben Agentur, Mediaagentur ist wie Marke B, im anderen Gesellschafterkreis. Gleichzeitig aber diese Plattform praktisch mit auch mit allen deinen Wettbewerbern ähnliche Joint Whatever Businesspläne hat und teilweise ja auch so kommuniziert. Also dann guck mal, das ist das Media Spending deines Wettbewerbs.
Ja, wobei es ja nicht ums Media Spending geht, sondern da geht es ja auch.
Strategien.
Da geht es um die Strategien, da geht es um auch die Möglichkeiten, weiß nicht, auf Technologie-Themen zurückzugreifen, gewisse Alphas und Betas zu testen, und das ist ja schon nicht unspannend.
Aber du setzt halt nie, das verstehe ich, Entschuldigung fürs Unterbrechen, aber du setzt ja da, anders als in der alten Media- und Agentur, Kreativagentur, du setzt ja keine Exklusivität durch.
Das ist richtig, ne?
Und ich in meiner Beraterrolle kriege halt diese Joint Business Pläne, halt wenn ich mehrere Kunden in einem Vertical habe, sehe ich halt praktisch dieselben Pläne und Strategien, wo teilweise wirklich nur marginale Differenzen. Ja. Aber anderes Thema, das Plattformthema und die Marktdominanz von einzelnen Playern, das ja, ist, hier geht es ja auch heute um die schöne, hoffentlich schöne Welt dieses Marktführers im Skincare-Bereich, sagst du, ne? Ja. Marktführerschaft muss man ja immer noch ein bisschen begründen. Nivea ist Marktführer im Skincare.
Ja, in der Hautpflege Nummer 1, richtig, genau, weltweit mit der Marke Nivea.
Sehr gut. Die, jetzt sind wir ein bisschen abgekommen, also ich bin davon abgekommen, von den Guidelines.
Ja.
Ich nehme an, der Grund, warum man Guidelines macht, ist, dass man gemeinsam Wissen und auch gewisse Strukturbedürfnisse irgendwie erfüllt. Was ist in so einer Guideline drin, die ihr erstellt? Was ist die Secret Sauce?
The Secret Sauce. Also ich glaube, über die Jahre stellen wir natürlich, haben wir auch festgestellt, und es wird wahrscheinlich jedem so gehen, der global Media investiert. Es gibt immer so Excellence, Pocket of Excellence, wie wir es nennen, also Märkte, die wirklich führend sind, die hohe Media-Kompetenz auch haben, weil sie natürlich große Media-Budgets verantworten. Und da halt einfach schon viel gelernt haben und viel an Prozessen und an Learnings entsprechend zu, einfach entwickelt haben. Mhm. Und zu vermeiden, dass jede Region, jedes Land diese Learnings wieder macht und auch viele Dinge vielleicht falsch macht oder erstmal viel Geld investiert wird, um zu verstehen, okay, was ist der richtige Channel-Mix? Wie gehe ich grundsätzlich an so Themen wie Modeling ran? Welche Themen muss ich berücksichtigen, wenn ich eine gewisse Zielgruppe erreichen will? Wie setze ich Influencer als Mediakanal auf, etc., etc.? Mhm. Das muss ich ja nicht 30, 20 Mal lernen in Märkten, sondern ich mache da gemeinsam mit gewissen Key-Märkten Piloten, lerne sogenannte Regeln, wie man Dinge berücksichtigen soll, planen soll, optimieren soll. Und daraus entwickeln wir dann quasi Guidelines, die dann weltweit gelten.
Mhm. Okay, das ergibt total Sinn für mich. Das schreit so ein bisschen nach der Frage nach der Organisation. Also ich verstehe global, da schreit es dann sofort, okay, wie geht es dann weiter mit regional, lokal? Mhm. Bitte hilf mir nochmal, wie ist das organisiert? Und ich werde später dann auch noch zum MarTech fragen, aber wie ist eure Organisation zwischen global über regional zu local?
Also jetzt spezifisch für das Thema Media gesprochen. Mhm. Also es gibt ein globales Team, wie gesagt, was ungefähr 12 Leute beinhaltet, also nicht riesig ist. Wir haben dann regionale Strukturen. Das ist einmal die Region UNAL, das ist Europa und North America, also USA und Kanada zusammen. Dann gibt es die Emerging Markets, was quasi alles beinhaltet, ich sage mal alles außer China. China ist immer noch separat. Mhm. So im Groben und Ganzen ist das die Regionalstruktur. Und in den entsprechenden Regionen gibt es auch Verantwortliche für Media und Digital, und die dann auch digital, wie nennen sie, Precision Marketing Leads haben, die sich zum Beispiel um gewissen Key-Märkten wiederum beschäftigen, was so Digital Media Spend angeht und dafür verantwortlich eigentlich sind, dass unsere Guidelines implementiert werden und dass sie natürlich dann die Aktivierung skalieren. Und dann hast du in den Märkten dann die entsprechenden lokalen Media-Verantwortlichen, weil es natürlich ein sehr, sehr, oftmals ein sehr lokales Thema noch ist, TV, etc., etc.
Die Budgetverantwortung liegt dann in welchem Bereich?
Die liegt je nachdem lokal versus regional. Es gibt dann, also im Grunde genommen ist es eine lokale Verantwortung, lokale P&Ls, aber es gibt auch natürlich regionale Möglichkeiten, Budgets vielleicht zu shiften, nochmal irgendwelche Investments nochmal zu optimieren. Aber es ist ein lokales Thema.
Und ist dann die Betrachtung Mediakanal oder Mediaarten agnostisch oder ist das nochmal zwischen klassisch und digital getrennt?
Nein, das ist agnostisch. Also es tatsächlich wird integriert geplant, integriert verantwortet und auch integriert exekutiert. Wobei dann wird es dann spezifischer. Ich sage dann immer so, im TV, wir machen TV schon seit vielen, vielen Dekaden. Also da kann man schon noch was falsch machen, aber nicht mehr so viel, weil wir haben sehr viel gelernt.
Das ist wohl so, das ist doch Kernkompetenz, Media-Kernkompetenz alles FMCGlers, oder?
Ja.
Wenn ihr das nicht könnt, dann...
Genau, also das ist halt im Digitalbereich, da ist halt da ist sehr viel, Neuland will ich nicht sagen, aber das ist natürlich, du kannst es richtig und du kannst es falsch machen und dazwischen kann sich der ROI schon so signifikant verändern. Mhm. Also man kann viel Geld verbrennen, sag ich mal so, wenn man es nicht richtig macht. Und deswegen auch wieder zurück zu den Guidelines, da ist halt besonders viel investiert worden in den letzten Jahren, um auch viel zu lernen, was funktioniert nicht. Und das gilt sowohl fürs Aufsetzen von Kampagnen, ja, innerhalb von Facebook, von Google und wie ich optimiere, entsprechend während einer Kampagnenlaufzeit. Und das, das ist dann schon so, dass wir dann in den Märkten da schon auch Spezialisten haben, die natürlich in den Mediateams dann sich darum kümmern.
Jetzt stelle ich mir vor, dass es gerade so jetzt im Mediabereich gibt es ja Bereiche, die profitieren sehr stark von einer Einkaufsbündelung, also jetzt zum Beispiel im TV-Bereich, das ist ja kein Geheimnis, dass es Sinn ergibt, um Rabatte zu ziehen, Einkaufskraft zu bündeln. Und dann gibt es andere auktionsbasierte Modelle, die sind fast das Gegenteil, da muss man sehr präzise hinwirken. Ich will auch so ein bisschen auf die Partner-Agentur-Beziehungen hinweisen. Das heißt, ihr könnt da so eine Art Richtlinienkompetenz ausüben oder Empfehlungs in diesem Playbook, sage ich, in den Guidelines geben. Seid ihr auch involviert in den konkreten Ausschreibungen, wenn ihr Pitches, Media-Pitches in lokalen oder überregionalen Märkten macht?
Also wenn du mit ausschreibst, meinst du uns als globales Team? Da sind wir natürlich schon involviert. Also sonst ist das ein Prozess, der bei uns sehr Hand in Hand zusammen mit dem Einkauf natürlich passiert.
Okay.
Und das wird natürlich alles durch Auditing begleitet und dann entsprechend geht es in die Verhandlungsstufen, aber wir sind da auch involviert.
Auditing dann also für die, insbesondere vermutlich für die klassischen Medien, ne? Also
für die klassischen Benchmarks Medien, Benchmarks zu haben und entsprechend dann natürlich auch die entsprechenden Preise mit zu verhandeln und so.
Ja. Super, super spannend. Wie sieht es mit der Martech-Seite aus? Das ist ja auch etwas, was nicht in der 1.0-DNA eines FMCG-Advertisers irgendwie schon immer vorhanden war. Wie seid ihr da aufgestellt? Habt ihr da auch eine zentrale Lösung oder wie waren überhaupt die Evolutionsstufen von Beiersdorf und Martech?
Ja, also ein sehr, sehr, sehr spannendes Thema, weil du hattest es am Anfang schon gesagt, das ist, glaube ich, das, was viele nachvollziehen können, da wo die Tech- und Data- Welt nicht in der DNA ist, weil ich kein Pure-Player, E-Com-Anbieter bin oder auch nicht mit dem Wissen und der Optimierung von Kundendaten wachse, sondern eben halt klassisch über Retail und diese Push-and-Pull-Welt irgendwie halt über Jahre gelernt habe. Da irgendwann in eine Situation zu kommen, wo du merkst, okay, bei uns Martech und Adtech sind halt auch in den schon genannten Excellence-Clustern irgendwann gewachsen, dann hast du, gewisse DSPs und Ad-Server-Themen, die dann halt lokal gepitcht wurden oder irgendwelche CRM-Systeme, die halt auch eher regional und lokal gemacht wurden. Das irgendwann zu bündeln, ist halt ein Riesenaufwand, weil du natürlich irgendwann feststellst, du kannst das gar nicht mehr skalieren. Also wenn du natürlich dann global sagst, okay, wir wollen irgendwelche Newsletter-Konzepte testen oder auch über die Website irgendwelche Tagging-Konzepte global ausrollen oder GA4 ist ja so ein Klassiker zu managen. Wenn du da halt jedes Land sein eigenes Sidecore aufbauen lässt oder so, dann wird das ein schrecklicher Prozess. Deswegen hat es vor Jahren schon in diese Richtung Bestrebungen gegeben, das halt global zu vereinheitlichen. Meine Kollegin ist verantwortlich für Martech, also da fällt alles rein von Website über DAM und PIM und all die tollen Hygieneaufgaben, die man halt so hat, wo halt keiner so richtig Lust zu hat, aber die extrem wichtig sind. Bei mir fällt das
DAM und PIM,
also Asset Management und Product Information Management Tool, genau. Und die andere Welt im Bereich AdTech, da geht es dann um so tolle Themen wie Taxonomy, um eine globale Einheitlichkeit, was zum Beispiel GA4 angeht, also Analytics, für Themen wie auch eine DSP-Strategie, Ad-Server-Strategie und solche Themen.
Am Ende ist es ja auch notwendig, um eine einheitliche Erfolgsmessung auch gewährleisten zu können. Ne? Wenn du auf der anderen Seite Budgets einheitlich bewerten möchtest, musst du die Erfolgsmessung ja auch auf ähnlichen Kriterien.
Genau, und ich glaube, das ist ein Schritt, den wir in den letzten ein, zwei Jahren auch intensiv jetzt gegangen sind, auch die ganzen AdTech-Accounts wirklich zu inhousen. Also natürlich werden die weiterhin gemanagt über unsere Agentur. Aber wir ownen quasi die entsprechenden Accounts. Wir haben totale Transparenz. Wir bauen auch unsere eigenen Dashboards auf, um da auch sicherzustellen, dass wir genau wissen, wo die Media-Dollar hingehen und dass wir sie auch entsprechend optimieren können, gemeinsam mit der Agentur.
Das ist auch ein schönes Beispiel für diesen Paradigmenwechsel, der da stattgefunden hat. Jetzt nicht nur konkret bei euch, sondern bei vielen FMCG-Lern, die ja früher die Deutungshoheit über Budgetallokation, Erfolgskontrolle ja eher außen als innen hatten, zumindest in meiner Wahrnehmung. Hm. Das nach innen zu ziehen war ja auch ein ganz schön langer Weg. Ne?
Das ist richtig, ja. Ja, und das also neben dem Verständnis der Daten und der Tech-Welt, ist das andere natürlich auch überhaupt das Know-how der Analytics in-house zu haben. Mhm. Also da hast du natürlich auch noch eine große Aufgabe, Leute zu finden, die Data so weit verstehen, dass du mit denen auch wirklich gute Analytics-Projekte umsetzen kannst, dass du da auch eine Kultur entwickelst, um diese Inhouse-Daten auch wirklich zu verarbeiten. Mhm. Und das ist ein Thema, was uns auch sehr beschäftigt. Wo platziert man das? Ist das ein Thema, was eher in der IT sitzt? Ist das ein Thema, was sehr stark in so einem globalen AdTech-Team sitzt? Das sind so die großen Herausforderungen, die man da auch hat.
Eine immer wiederkehrende Frage, die in diesen Transformationsprozessen, gerade bei den eher etablierteren Unternehmen oder älteren Unternehmen mit einer traditionellen DNA wieder auftaucht, ist so ein bisschen, was ist eigentlich der initiale Zündfunke und der Katalysator für so eine Transformation, um sie weiterzutreiben. Das eine ist so ein bisschen die Notwendigkeit. Da sagte mir aber auch einer, ich glaube, deiner Vorgänger, in so einer Digitaldiskussion, das ist bestimmt ja schon 10 Jahre her, sagte, boah, it doesn't move the needle. So, da ging es so, um das Thema Ad-Tech, Martech, was man heute Precision Marketing nennen würde. Ja. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber hast du so richtig gemerkt, im Verhältnis zu TV war das alles so eine Art Rundungsdifferenz. Und heute findest du ja im Grunde keinen ordentlichen FMCGler, der das verstanden hat und die auch viele Initiativen mindestens aufgegleist haben und teilweise schon umgesetzt haben, die diese neue Welt embracen, würde man auf Neudeutsch sagen. Kannst du mir einen Tipp geben, was diesen Funken und aber vor allen Dingen auch das Durchhalten wirklich auslöst? Also ist es das die Vermittlung von Wissen, ist es die schiere Notwendigkeit, um diese Transformation voranzutreiben, weil eigentlich muss man mal sagen, hat diese Digitalisierung von Medien für FMCGler im Grunde aus meiner Sicht mehr nachteilige Effekte, also im Verhältnis zur alten TV-Welt, als Vorteile. Weil Größe wird nicht, ne, es ist komplexer, es ist keine Economies of Scale, D2C ist in vielen eurer Geschäftsmodellen gar nicht sinnvoll möglich. Ja. Und trotzdem geht ihr diesen steinigen, notwendigen Weg. Aber was hilft dabei?
Ja, erstmal die Notwendigkeit, die natürlich kommt, ist ganz klar, wenn du als Advertiser deine Zielgruppe erreichen willst und die jetzt eben halt, wie Global Web Index Zahlen etc. dir zeigen, zu 50, 60 oder sogar noch drüber Prozent, je nachdem, in welcher Alterskohorte du unterwegs bist, sich in digitalen Kanälen aufhalten, dann musst du dich natürlich schon verändern, ne? Weil deine Botschaften sonst gar nicht mehr ankommen. Ja. Ich glaube, das ist der größte Treiber. Eine andere Thematik, die natürlich gerade in der Covid-Phase extremst durchschlug, ist so dieses ganze Thema Wachstum E-Commerce. Da kann man auch diskutieren, natürlich bei einem Unternehmen und einer Marke wie Nivea. Das doesn't move the needle, aber es sind natürlich schon signifikante Volumina, die jetzt auch über E-Com-Partner, Pure Player oder Omnichannel gehen. Und wenn du dann natürlich nicht aufgestellt bist mit PIM und Prozessen, dann bist du natürlich da relativ schnell hinten dran. Also das ist so die Mischung. Ich würde mal sagen, der hauptsächliche Treiber ist tatsächlich das Verhalten der Konsumenten in deren Medienverhalten und das zu verstehen und dann zu schauen, wie muss ich meine Botschaften anpassen. Auch ein Riesenthema, wenn ich aus einer 20-Sekunden Storytelling-Welt komme, jetzt plötzlich die Herausforderung zu haben, ich habe 4 Sekunden, danach sind 80-90% der Views weg. Mhm. Und in der TikTok-Welt sind es 1,7 Sekunden, wie man auf der OMR letztes Jahr erfahren durfte. Mhm. Was soll ich da in der Zeit überhaupt liefern? Und sind das die richtigen Kanäle, mit denen ich überhaupt eine Marke aufbauen kann? Und wenn es die einzigen Kanäle sind, auf denen ich junge Zielgruppen erreiche, wie mache ich das? Ne? Mhm. Das sind Fragen, mit denen muss man sich ja beschäftigen. Ich kann mich da ja nicht zurückziehen und sagen, ist für mich jetzt nicht relevant, weil es ist extremst relevant. Ja.
Das Menschen wie du mit deinem Werdegang und deinem Involvement auch in fachspezifische Sachen diese Dinge verstehen, durchdringen und auch kommunizieren können, das glaube ich. Also das weiß ich auch. Ich stelle bei mir wieder fest, dass diejenigen, die das Erfahrungswissen nicht haben, also ein bisschen Generalist versus Experte, sich auch lange von diesen Entwicklungen auch verstecken können. Das ist ja auch ein, so ein klassisches Muster, dass solange das irgendwie noch funktioniert, das alte Media-Marketing-System,
Ja, aber es funktioniert ja auch nicht mehr so, ne? Also es ist ja auch das.
Ja, aber darüber kann man sich ja streiten. Ne? Ich stimme dir zu. Das ist ja auch mittlerweile offensichtlich, aber das war auch schon vor 5 Jahren offensichtlich. Und da haben sich auch viele oder in der Prä-Covid-Zeit schon klar. Und trotzdem haben sich viele dann praktisch auf ihren sehr profitablen, etablierten Systemen ausgeruht, so ein bisschen so. Manche, das kann man ja auch individuell nachvollziehen. Du wirst ja als Spezialist in so einem FMCGler, meiner Beobachtung nach, selten in den Arm genommen, wenn du Probleme aufzeigst, Komplexität plus Zugang zu Experten und Expertinnen ja nicht leichter wird. Da ist doch einfacher, wenn jemand mit einer Halsbotschaft um die Ecke kommt, dass das alte System noch ein bisschen mehr zu stretchen ist oder jemand mit Feenstaub und AI irgendwie was
schon löst.
genau. Irgendwie eine Abkürzung verspricht. Also das war doch vor 5 bis 10 Jahren, war das doch eher noch die Regel in der FMCG-Welt.
Egal, also ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber ich glaube, schon, dass ich bin ja seit fast 10 Jahren da, der Eindruck da schon sehr stark war, auch bei Beiersdorf, dass man sich da frühzeitig, also kann man schon diskutieren, ob vor 10 Jahren das frühzeitig war. Es gibt sicherlich andere, die noch früher angefangen haben, aber wirklich seine eigenen Learnings zu generieren, darum geht es ja immer, ne? Zu gucken, was bedeutet das für Skincare, wie verhalten sich plötzlich Creator und Influencer, ne? Ich erinnere mich, da gab es plötzlich ein Duschgel, oder ein Duschschaum, der vor 8, 9 Jahren plötzlich auftauchte in den DMs und Rossmanns, was plötzlich ein Erdbeben im Shower-Market-Share entstand, wo man sich fragte, wo kommt dieser Duschschaum plötzlich her? Nicht sichtbar in irgendwelchen Nielsen vorher, etc. etc. Stimmt, ja. Und da sah man plötzlich die Power von so einem Influencer-Business. Das sind, glaube ich, immer so Schreckmomente oder wo man als Experte sagen würde, naja, sah man kommen. Aber wo dann plötzlich auch eine Organisation sagt, okay, da muss ich mich jetzt mal intensiver mit beschäftigen, das besser zu verstehen, wie unsere Zielgruppen eigentlich auch neue Produkte erleben, wo sie die überhaupt erstmal kennenlernen, welche Bedeutung solche Social-Media-Kanäle haben etc. Und dann darüber wirklich zu lernen, sich klare Hypothesen aufzustellen über die Zeit, wirklich zu sagen, okay, was ist das richtige Setup, agenturseitig, contentseitig, muss ich mich dort breiter aufstellen, muss ich mich spezialisieren. Das sind so die Fragestellungen, mit denen man sich frühzeitig beschäftigen sollte, um da einfach mitzulaufen, weil der Trend ist nicht, der hört nicht auf. So. Ja. Und das ist so der, wenn man da zu spät startet, das aufzuholen, ist schon ein größeres Unterfangen.
Und wenn man es nicht konsequent, also der Zeitpunkt, der kann ja theoretisch auch zu früh sein, wenn man es dann nicht durchhalten kann.
Genau.
Ich bin gerade so ein bisschen kurz durchgegangen, was ich so von deinen Wettbewerbern weiß. Manche haben sich versucht, über Akquisitionen diese andere DNA reinzuholen. Das gab es ja im Inland als auch im Ausland. Viele dieser Initiativen sind da nicht so weit gegangen, sodass sie wirklich verfangen sind. Ne? Ja. Mir fällt jetzt ein Wettbewerber zum Beispiel aus Frankreich ein, der schon sehr, sagen wir mal, sehr, sehr offen kommuniziert hat. Also ich claim ja schon fast, dass sie die Erfinder von Precision Marketing sind. So, aber da scheint es irgendwie nachhaltig überhaupt angekommen zu sein. Und ihr wart auch eher auf so dieser eher so mittel- bis Langfrist-Perspektive, dass ihr mit eigenen Leuten, eigenen Erfahrungen, also mir ist nicht bekannt, dass ihr irgendwie wilde Akquisitionen gemacht habt, um nur am D2C oder Influencer-Geschäft irgendwie die Kompetenz zu inhausen.
Nein, aber wir haben tatsächlich einige so Leuchtturmprojekte natürlich auch gehabt. Ne? Wir haben ein großes D2C-Geschäft in Deutschland, wo wir aber viel gelernt haben.
Durch eigene Entwicklung, oder?
Durch eigene Entwicklung, genau. Ja, genau. Also nicht nicht durch Akquise. Wir hatten auch kleinere Marken etabliert, wo wir selber natürlich viel gelernt haben. Und das ist natürlich also schon sehr spannend, weil man darüber auch interessante Profile in die Organisation bekommt, ne? Die dann plötzlich Performance-Media-KPIs sagen und nicht nur GRPs ganz anders auf ja, auf Media-Allokation gucken und auf die Erfolgsmessungen gucken und so. Und das bewegt halt einiges. Mhm. Und ja, kann man diskutieren, was ist der bessere Weg, der schnellere Weg. Aber ja, ich glaube, für uns hat sich das ganz gut, hat sich das ganz gut entwickelt. Und eine Transformation braucht halt Zeit. Also das ist ganz klar ein
Und Durchhaltevermögen.
Und Durchhaltevermögen, richtig, genau. Man muss Resilienz mitbringen und eben halt auch immer wieder die richtigen Proofpoints belegen, dass man da in der richtigen Richtung unterwegs ist. Und ja, wenn man zu schnell auf Dinge draufspringt oder auch zu schnell in seine eigenen, sag mal so, CDP-Themen, DMP, all diese großen drei Buchstaben-Abkürzung-Dinger startet. Ja, das ist ja auch teilweise ein unglaubliches Investment, was man erstmal heben muss. Da würde ich auch erstmal sagen, Step by Step, erstmal kleinere Piloten starten, testen, schauen, wie sich der Markt entwickelt und dranbleiben. Mhm. Aber sich da jetzt nicht wuschig machen lassen von irgendwelchen neuen großen Themen, die da kommen. Mhm.
Also kurz noch CDP, Customer Data Plattform und Data Management Plattform. Danke, die also Dinge, die insbesondere, wenn man sie in den Wertschöpfungsstufen des Unternehmens verankern möchte, die Kontaktpunkte nach außen zu Partnern, Mediapartnern, als auch Konsumentinnen und Konsumenten, das ist ja sehr komplex und auch mit internen Widerständen versehen, weil zum Beispiel auch so Themen wie der Datenschutz, der früher im Mediabereich ja auch nicht so eine große Rolle gespielt hat wie heute.
Natürlich jetzt eine total relevante Rolle hat, und da muss man sich natürlich schon fragen, als Advertiser, macht das Sinn, in so einem Spiel mitzuspielen? Und wir haben das ganz klar für uns als Nein beantwortet. Mhm. Da gibt es ganz andere Möglichkeiten, Signals zu verstehen und dahingehend auch Media zu optimieren.
Verstehe ich. Wenn wir gerade bei neuen Herausforderungen sind, dass jetzt auch gerade auf der D3Con war das Thema Retail Media in aller Munde. Hast du dazu eine Meinung, die du mir kundtun möchtest in diesem Podcast?
Ja, eine Meinung habe ich.
Ja.
Ob ich die jetzt komplett kundtue?
Nee, wir können das auch auf den nächsten Podcast verschieben, sozusagen.
Nein, ich glaube, also erstmal, ich finde, das ist auch ein klassisches Beispiel für, ich könnte jetzt sagen, eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Ich glaube, da muss man wirklich, wirklich genau hinschauen, auch ein bisschen aufpassen, in welche Richtung sich das entwickelt. Ne? Also,
DMP, also alles,
was jetzt genau, deswegen so Cleanroom-Konzepte, Second-Party-Data, finde ich extrem spannend. Mhm. Ich glaube, es gibt ja auch tolle Cases, ne, auf Walmart in den USA, ich war ja ein paar Jahre in der Schweiz, die Coop da macht auch einen tollen Job, wo man auch wirklich den Mehrwert sieht, auch für einen FMCGler wie uns, gemeinsam auf deren Daten Kampagnen auszuspielen und entsprechend zu optimieren. An der eigenen Media-Reichweite der Plattform glaube ich nicht unbedingt. Ich glaube, die ist recht endlich. Mhm. Und das war auch ein Riesenthema bei der D3Con in Deutschland, Standardisierung, Messbarkeit, KPIs etc. etc. Das sind alles noch so Themen, die müssen, glaube ich, erst noch entstehen. Und da bin ich ein bisschen kritisch, wie sich das entwickelt. Aber grundsätzlich zu sagen, hey, für das Thema Upper Funnel könnten interessante Kundendaten zur Verfügung stehen, und die auch nochmal im Mix mit eigenen Daten, gerade im digitalen Kanälen, Kampagnen effizienter und effektiver zu machen, da glaube ich schon dran.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass es aus eurer Marktposition wenig Incentive hat, da jetzt irgendwie ein First Mover zu sein. Im Grunde könnt ihr euch doch ich will nicht sagen bequem zurücklehnen, aber ihr könnt aufmerksam die Entwicklung beobachten und teilweise auch sicherlich mitgestalten und dann bereit sein, sofern ihr die Fähigkeiten entwickelt habt, dann auch wirklich mitzuspielen.
Ja, also ich glaube, so mitspielen, wichtig ist dann immer zu sagen, okay, was sind denn die Hypothesen, was wollen wir wirklich testen, wie stelle ich das auf, wie komme ich zu Learnings, die wirklich relevant sind und die ich dann wunderbar skalieren kann. Ich glaube, das ist so eine Denke, die wichtig ist, und nicht, wie gesagt, auf jedem Thema gleich aufzuspringen und klar zu machen, okay, was erwarten wir denn für einen Effizienz- und Effektivitätsgewinn, wenn wir einen solchen Second-Party-Data, Retail-Media-Daten-Projekt angehen? Wie setze ich das auf? Mit welchem Partner? Und dann kann ich das ja auch professionell skalieren und dann entsprechend auch mit weiter wachsen. Und ich muss dann nicht unbedingt immer gucken, was die anderen machen. Ich kann es ja auch selber machen. Ja. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man sich das genau anschaut. Ja.
Da stelle ich mir auch schön vor, in deiner Rolle zu sein, dass du praktisch alle, also die globalen Märkte betrachten kannst, weil es ist ja jetzt nicht zwangsläufig gesagt, dass jetzt irgendwie der Retail-Media-Markt besonders jetzt gerade jetzt in Deutschland die relevanteste Entwicklung hat, sondern da gibt es ja vermutlich andere Märkte, wo man auch sehr früh etwas lernen kann.
Ja, ich glaube, was aktuell total spannend ist, natürlich China. In dem Gesichtspunkt der ganzen Social-Commerce-Diskussion, die man jetzt sieht, also mit TikTok, die jetzt einen TikTok-Shop ausrollen. Und da ist es extrem interessant, dass du Upper- und Lower-Funnel-Diskussionen nur noch auf Social-Webs, also Social-Channel-Level diskutierst. Ja. Wo hier man sofort sagen würde, okay, das ist ja alles Lower-Funnel, da geht es direkt um Verkauf und KOLs, also Key-Opinion-Leader, Videos etc. Das ist total spannend, was sich da in den letzten Jahren erst plötzlich für eine Welt entwickelt hat. Und da einfach frühzeitig schon mal zu gucken, was bedeutet das, wie stellt man sich dann auf in anderen Märkten, wenn solche Lösungen skalierbar groß werden. Das ist ja immer noch so die Frage. Wir sind ja auch ein bisschen, wenn man auf Europa guckt, trotzdem behäbig, was so das Einkaufen angeht, Einkaufsverhalten in Fast Moving. Da ist der klassische Handel dann doch noch ein großer Touchpoint.
Ja, verstehe ich. Wenn man China jetzt mal rausnehmen würde, hast du aus deiner globalen Perspektive so Lieblingsmärkte, wo du oft, so auf der Suche nach der Glaskugel oder nach früher Mustererkennung, hast du so einen Markt, wo du oft irgendwie positiv überrascht warst, wo der Reifegrad, irgendwie die Wettbewerbsintensität dazu geführt hat, dass man irgendwelche Dinge schneller erkannt hat? Bei mir war es damals der UK-Markt. Ich habe damals einen großen Verkäufer für Martex mal gefragt, wo hast du die besten Advertiser, die schlauesten Pitches machen? Damals ging es noch so was wie CRM und Web Analytics. Und ich dachte, dass er sofort, weil es ein US-Amerikaner war, dachte ich sofort, dass er den US-Markt nennt. Der hat mir damals den UK-Markt genannt. Und seither habe ich dieses Muster so ein bisschen drin, dass ich, wenn ich, egal was es ist, vom Agenturvertrag bis zum Martech-Muster, merke ich, dass dieser UK-Markt gar nicht so doof, also ich habe den, glaube ich, nie unterschätzt, aber dass der unglaublich gut entwickelt ist. Meine Hypothese ist,
ist heute auch noch so.
Das ist ein Testmarkt für alles, was aus den Staaten kommt. Es ist nicht der größte europäische Markt. Er hat eine unglaublich hohe Wettbewerbsdichte und einen super hohen Reifegrad auf der Advertiser als auch auf der Agentur- und Technologieseite. Also würdest du dem zuhören? Hast du noch einen anderen Markt?
Nee, also würde ich tatsächlich zustimmen. Da passieren natürlich auch ganz spannende Themen, ob du jetzt so, Cross-Channel-Measurement-Themen etc. Da ist UK sicherlich immer ein extrem spannender Markt, reinzugucken. Jetzt, wie gesagt, Retail-Media ist sicherlich US extremst relevant mit Target und Walmart, weil die einfach schon da sehr, sehr weit sind. Auch mit so einem Partner wie TradeDesk zu gucken, wie kapitalisiert man da die Daten. Das wären jetzt so meine beiden Märkte, auf die man intensiver mal guckt. Und ansonsten, wie gesagt, auch Retail Media. Ich bin natürlich bei Hart Schweiz Fan, weil ich da 2 Jahre Marketing geleitet habe. Ja. Und dadurch, dass das Land so Amazon-frei ist, entstehen da ganz interessante...
Zwei gute Retail-Partner.
Exakt, genau. Und das ist natürlich auch ganz interessant, was die Coop und die Migros, aber insbesondere die Coop da in den letzten Jahren entwickelt hat. Kann man da auch wirklich vor der Haustür mal schauen und auch
interessant. Ja, super spannend. Ja, stimmt, Amazon-freie Welt, ja. Super, super, super interessant, was du sagst. All diese neuen Entwicklungen zu antizipieren, aber dann später auch umzusetzen und das Richtige sich rauszupicken, erfordert ja auch eine Kompetenz. Jetzt nicht nur von einzelnen Köpfen, sondern im Grunde in der Breite der Organisation möglicherweise. Wie machst du dieses Upskilling und auch so ein bisschen das Talent Recruiting? Gibt's da ein Geheimnis, wie man dieses Wissen weiterentwickeln kann und Menschen mit weiterentwickeltem Wissen für sich gewinnen kann?
Also ein Geheimnis, ehrlich gesagt, habe ich noch nicht so richtig gefunden. Ich glaube, es ist immer eine Mischung aus intrinsischer Motivation. Ich glaube, das ist vielleicht ein Geheimnis über die Jahre, die Talente zu fördern und die Talente auch zu finden, die intrinsisch motiviert sind zu lernen, die auch nicht aufhören zu lernen und oder lernen wollen, die immer wieder auf neue Themen zu setzen und da auch über die Zeit einfach so ein Netzwerk einfach an tollen Talenten mit weiterzuentwickeln. Aber das hilft dir natürlich nicht, wenn es darum geht, in der Breite zu upskillen. Und da ist natürlich, gibt es unterschiedlichste Methoden von Masterclasses, von E-Learning-Strukturen, die es dann halt nicht nur schaffen, so auf Expertenlevel das Wissen weiterzugeben, sondern eben halt bis hoch zum General Management, bis hoch zum Board. Natürlich auf unterschiedlichsten Aggressionsleveln sicherzustellen, dass das Wissen halt auch da auch ankommt. Weil das ist, glaube ich, entscheidend. So die Erfahrung raus aus dem Expertenkeller rein in die Board-Diskussion. Ich glaube, heute kannst du diese ganzen Entscheidungen nicht mehr treffen, wenn du nicht zumindest im Großen und Ganzen verstanden hast, wie die Zusammenhänge sind, welche AdTech-Strategien relevant sind, welche Datenmodelle relevant sind, wie ich grundsätzlich einen Konzern aufstellen muss, um da future-ready zu sein. Also das ist so das Upskilling, was halt nicht nur auf, ich sag mal, auf Brand Manager und Junior und Mid-Level notwendig ist, sondern eben halt bis oben auch in die Führung muss das auch permanent passieren.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass auf der einen Seite, dass du das ausreichende Backing hast für diese Initiativen. Wir haben ja vorhin vom Zeitraum und vom Durchhalten gesprochen, aber auch den Fokus auf die relevanten Sachen. Ne?
Genau.
Richtig. Und nicht jeder saugleich hinterherrennen.
Ja, genau. Das ist das Entscheidende. Decisiveness, wie man so schön neudeutsch sagt, also wirklich auch Entscheidungen zu treffen, okay, darauf setzen wir und darauf setzen wir bewusst nicht, weil das nicht in die richtige Richtung geht und uns jetzt nicht bei einigen Dingen nicht weiterbringt.
Ja, das spricht dafür, dass es bewusste Entscheidungen sind, nicht?
Und exakt, genau.
Großartig. Also ich hätte große Lust, jetzt noch mehrere Stunden mit dir weiterzusprechen. Vielleicht setzen wir das einfach mal fort. Können uns noch einzelne Themen raussprechen, wenn du Lust dazu hast. Aber ich finde vor allen Dingen, also diese Offenheit, wie du dargelegt hast, welche Transformation, auch welche Herausforderungen es gibt, finde ich super bezeichnend. Spricht, glaube ich, auch für den nachhaltigen Erfolg, den ihr mit euren Initiativen und Strategien habt. Und vermutlich ist das auch der ganz starke Anker, um auch neue Talente wirklich für euch zu gewinnen. Ne? Weil, also es gab auch mal eine Zeit, da hätten manche Digitaltalente lieber eine Niere gespendet, als jetzt beim FNCGler im Mediabereich anzufangen. Das ist, glaube ich, jetzt nicht mehr so.
Ja, wobei, also auch da muss man auch ehrlich sein. Es gibt halt schon auch Herausforderungen, auch in der Richtung. Also wir hatten erst im letzten Jahr die Situation, dass wir den einen oder anderen Talent auch im Team hatten, die halt so nach ein paar Monaten gesagt haben, das ist nicht meine Welt. Also entweder lerne ich nicht schnell genug das, was ich eigentlich lernen will. Und natürlich, ich glaube, so die Talents, wenn du so Exekutionsexpertise willst, ne, sind die natürlich eher auf lokaler, regionaler, wo du näher dran bist an den wirklich in der Implementierung, an den Erfolgskennzahlen, ist das sicherlich ein besserer Schritt, um so einen Konzern zu gehen. Wenn du eher so im strategischen globalen Universum unterwegs bist, hast du schon viel, viel Stakeholder-Management-Jobs, du brauchst halt deutlich länger, sage ich mal, bis so eine PowerPoint oder so eine Guideline am Ende des Tages durchdrungen ist, fertig ist und auch dann deployed wird, hat aber dann natürlich einen größeren Impact, weil es eben dann halt eine globale Relevanz hat. So, das muss man auch wollen und je nachdem, wie man so aufgestellt ist, sowohl am Stand seiner Karriere, was will ich jetzt als nächstes erreichen, muss man halt auch immer gucken, wie man solche Talente auch sehr gut einsetzt.
Mhm. Super. Also mich hast du überzeugt.
Erik, immer gerne.
Link auf die Jobseite. Meine neue Abschlussfrage, lieber Thorsten, lautet, nenne mir bitte ein Buch oder einen Artikel oder eine Studie, die du kürzlich gesehen hast und die dich idealerweise nachhaltig inspiriert hat.
Also ja, vielen Dank, dass du mich vorgewarnt hast. Ich muss tatsächlich einmal gucken. Also es gibt tatsächlich eine Studie, die ich glaube vor ein, zwei Wochen veröffentlicht wurde von Vogue Business. Also auf jeden Fall auch eine relevante Quelle, die werden wir, glaube ich, auch später verlinken. Ne? Da geht es auf jeden Fall darum, wie die Gen Z den Marketing-Funnel durchbricht. Also es heißt ja Gen Z broke the Marketing-Funnel. kommt etwas, also erklärt sehr schön das, was wir vorhin schon besprochen haben, was treibt irgendwie so eine Transformation. Mhm. Auch diese klassische Awareness, Consideration, Get-Welt oder No Want Get, wie wir das hier bei uns immer nennen, löst sich halt immer mehr auf, gerade durch eine Gen Z, die halt an jeder Stelle immer wieder direkt was kauft oder nach dem Kauf nochmal checkt, Preisvergleiche macht etc. Mhm. Also diese viel, viel, viel komplexere Welt wird da ganz, ganz gut durch Studien und durch Zahlen belegt. Das hat triggert einfach nochmal eine ganze Menge an Themen, wie man sich für diese Generation aufstellt, auch wenn die noch klein ist, aber die wächst natürlich auch über die Jahre.
Super spannend. Vielen Dank. Ja, wir packen den Link in die Shownotes. Das machen wir jetzt in den nächsten Folgen regelmäßig. Vielen Dank für die tollen Insights, die du mitgebracht hast und geteilt hast. Ich wünsche dir persönlich alles Gute.
Danke
dir. Beiersdorf und Nevea viel Erfolg und dann hoffentlich bis ganz bald.
Unbedingt. Danke dir.
Danke.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.